Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Wissenschaftspodcasts Praktisch Theoretisch aus der Uni Bielefeld. Mein Name ist Stefan.
Und ich bin Rebecca. Hallo.
Und auch in dieser Folge haben wir wieder eine praktische Frage mitgebracht, die wir mit wissenschaftlicher Theorie beantworten möchten.
Und ganz allgemein geht es eigentlich darum, was Wissenschaft aktiv tun kann, um sich gegen Vorurteile zu stellen, sozusagen auch. Und heute geht es um eine sehr spezifische Frage, und zwar: Können Moscheebesuche Vorurteile gegenüber dem Islam abbauen?
Und dafür sprechen wir mit Olga Janssen, die wissenschaftliche Mitarbeiterin am IKG ist und zu diesem Thema forscht. Und bei IKG müsste es nun bei euch klingeln, denn wir hatten doch schon mal jemanden aus dem IKG zu Gast.
Und zwar Professor Andreas Zick, den Leiter vom IKG. Und wer Folge 5, Teil 1 und 2 noch nicht gehört hat, der sollte das dringend nachholen.
Genau, diese Folge sozusagen dann der dritte Teil unserer IKG-Trilogie. Und nun freuen wir uns, euch das Gespräch mit Olga zu präsentieren, denn das ist unsere erste Folge, in der wir mit einer Doktorandin sprechen und daher auch für uns eine besondere Folge, denn es ist uns wichtig, auch dem wissenschaftlichen Nachwuchs ein Forum zu bieten und Olga ist eben, ja, wissenschaftlicher Nachwuchs, Doktorandin, genau wie wir eigentlich, wobei wir sind ja immer da.
Und somit ist das vor allem unser Forum. Und was uns deswegen auch besonders wichtig ist, folgt uns bitte weiterhin auf Instagram und Twitter, teilt uns, liked uns, schreibt Kommentare. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns über Instagram oder auch über unsere E-Mail-Adresse praktisch-theoretisch@uni-bielefeld.de.
Genau, wir sagen das immer so daher und langsam ist es für uns auch eine Formel, haben wir jetzt ja schon 9 Folgen lang gemacht.
Eine Praktik,
genau. Aber wichtig ist es uns trotzdem, genau, deswegen erzählt gerne Leuten auch weiter von unserem Podcast, wenn euch der denn gefällt. Das freut uns immer sehr und in diesem Sinne viel Spaß beim Hören. Heute begrüßen wir Olga Janssen in unserem kleinen Studio. Hallo Olga.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Olga, du hast in einem IKG-Projekt Moscheeführung untersucht und als IKG, das kennen wir schon aus der Folge mit Andreas Zick, das heißt nämlich Institut für Interdisziplinäre, das schwierige Wort,
ja.
Konflikt- und Gewaltforschung. Und in der Studie habe ich gelesen, dass dahinter die Annahme steckt, dass die Moscheeführung dazu dienen sollen, Vorurteile abzubauen. Stimmt das?
Genau, also die Frage ist, wer geht denn jetzt eigentlich davon aus? Und das, was wir vorfinden können, ist, dass sehr viele Moscheen, die eben auch auf ihren Internetseiten diese Führung anbieten, dass sie da sagen, wir machen das, um irgendwie Barrieren abzubauen, um Ängste abzubauen und Vorurteile abzubauen. Also dieses Wort wird tatsächlich von Moscheeverbänden und Gemeinden selbst in den Mund genommen. Und das hat aus wissenschaftlicher Perspektive dann Sinn gemacht zu fragen, ja, ist das denn so? Denn aus der Sozialpsychologie kennen wir diese Annahme, die ist Jahrzehnte alt, dass eben Kontakt zwischen verschiedenen Gruppen Vorurteile abbauen kann gegenüber einer anderen, also einer der Gruppen. In der Regel ist das irgendwie die Outgroup, nennen wir das, oder die Minderheit. Und in diesem Fall hat es eben Sinn gemacht zu fragen, da findet ein Kontakt statt, da treffen eben Nicht-Muslime auf Muslime in ihren Gemeinden, in den Moscheen. Und ja, bewirkt, also macht es denn was mit den Einstellungen der Leute, die da zu diesen Führungen kommen?
Das hast du schon Ergebnis der Sozialpsychologie genannt, also dass quasi Kontakt zwischen Gruppen, die unter Umständen vielleicht Schwierigkeiten haben oder da, wo Vorurteile bestehen, dass die abgebaut werden können, indem die eben Kontakt zueinander aufnehmen, sage
genau.
Ich mal ganz doof. Aber das klingt jetzt ja so, als hätten die Moscheen diese Theorie auch verinnerlicht, weil die ja eben auf ihren Homepages schreiben, dass die Kontakt herstellen wollen.
Ja, also wie die Moscheen da jetzt drauf gekommen sind, das ist eine gute Frage. Das müssten wir vielleicht immer auch, wenn wir mal wieder unterwegs sind, also dass diese Frage mal stellen, weil wie die jetzt drauf gekommen sind, weiß ich nicht. Also an sich ist das ja erstmal keine große Sache. Also dafür braucht man jetzt eigentlich keine Sozialpsychologie, um zu sagen, dass Menschen, die sich begegnen, durch die Begegnung vielleicht etwas näher kommen zueinander. Ne? Also das ist jetzt auch überhaupt nicht verwunderlich erstmal. Und diese Annahme ist unfassbar simpel. So, trotzdem gibt es da eine sehr lange Forschungstradition dazu, die nämlich versucht zu schauen, ja, unter welchen Bedingungen klappt das denn überhaupt? Ne? Unter welchen Bedingungen klappt es besser, dass wir Vorurteile reduzieren oder Einstellungen verändern. Und da gibt es eben eine Reihe von Ideen, wie das klappen kann. Und wenn wir uns jetzt nämlich zum Beispiel in einer Konfliktsituation befinden von diesen zwei Gruppen, also wenn es irgendwelche sogar kriegerischen Auseinandersetzungen sind, dann ist irgendwie klar, so einfach ist das nicht. Das ist in diesem Fall natürlich nicht so. Dennoch haben wir einen konfliktären Diskurs über den Islam in Deutschland. Und insofern war das sehr spannend, da mal reinzuschauen, ja.
Also kann man denn wahrscheinlich nicht zurückverfolgen, wann es zum Beispiel das erste Mal Moscheeführungen gab? Also wann das vielleicht so seinen Ausgangspunkt genommen hat?
Das ist auch eine gute Frage. Wir haben tatsächlich, also nicht ich, aber ein Kollege von mir mit einer Kollegin zusammen, die haben eine Umfrage gemacht bei Moscheen, seit wann sie Führungen anbieten und wie oft das auch passiert und wer so zu ihnen kommt. Also ich hoffe, das kommt auch nochmal, das wird auch nochmal publiziert. Und da muss ich jetzt lügen, aber ich würde so tippen auf irgendwie Ende der 90er. Mhm. Oder also ich glaube, so die ganz ersten ein paar waren vielleicht sogar noch früher, aber so, dass es jetzt, also mittlerweile machen es wirklich sehr viele Moscheen und fast in jeder Stadt gibt es eine, die das macht. Das muss sich so eher so in den letzten 10 oder 15 Jahren entwickelt haben.
Nochmal zurück zu den Vorurteilen. Was sind das denn für Vorurteile? Ich meine, gibt es sicherlich Forschung zu, wie quasi Vorurteile gegen den Islam entstehen und was das für welche sind. Also die Moscheen ja auch irgendwie verinnerlicht haben müssen, oder die Moscheen quasi, ja, die an die herangetragen wurden, ja, damit die eben diese Führung anbieten.
Ja. Ja, also ich denke mal, dass das größte Konstrukt der Vorurteile ist erstmal, der Islam ist irgendwie gefährlich. Ne? Also irgendwie geht davon Gefahr aus, die Muslime sind auch irgendwie fremd und sie passen auch nicht hierher. Und also so in diese Richtung, sage ich mal ganz grob. Also natürlich, wenn wir so mit so einem Fragebogen arbeiten, gibt es da sehr konkrete Fragen, auf die man dann eben eher zustimmen oder die man eher ablehnen kann, aber so als Idee, ne? Und das, was mein Eindruck war, war tatsächlich, dass innerhalb der Moscheen diese Führerinnen und Führer erstmal eigentlich nur dargestellt haben, guck mal, das ist unsere Religion. So, und erstmal tatsächlich zeigen wollten, wir machen das hier einfach so. Das ist eine Moschee, da betet man und mehr ist das erstmal nicht, ne? Oder vielleicht finden dann noch Veranstaltungen statt, aber erstmal diese komische dunkle Wolke da so drüber wegzukriegen. Also das war so mein Eindruck.
Mhm. Ja. Das hast du schon einen Fragebogen erwähnt, jetzt frage ich auch mal ganz konkret. Also die Forschungsfrage, das Forschungsinteresse ist jetzt ja klar geworden. Also man will irgendwie was über diese Moscheeführung rausfinden, wer will da Vorurteile abbauen, was gibt es für Vorurteile, wie kann man das machen und so weiter, was wir gerade besprochen haben.
Ja.
Und jetzt interessiert uns natürlich, also das ist ja eine sehr praktische Frage und jetzt wollen wir natürlich gucken, wie ist denn die wissenschaftliche Theorie dazu? Also wie arbeiten jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran? Also ja, wie seid ihr vorgegangen? Ja. Fragebogen und wer wurde da befragt und was war so das Untersuchungsdesign?
Ja, also das Erste, was wir gemacht haben, war eine Internetrecherche dazu, wer geht da überhaupt hin, ne? Und da gibt es halt im Internet verschiedene Berichte oder Blogs oder sonst was, die darüber was schreiben, dass sie da waren. Und vor allem aufgefallen ist da die Gruppe der Schulklassen. Also sehr viele Schulen gehen mittlerweile in Moscheen rein, um da so eine Führung zu machen. Und das liegt vor allem daran, dass Islam irgendwie Thema sein soll, auch im Unterricht. Und dann wollen das Lehrkräfte vielleicht anschaulich machen, vielleicht sagen sie, manche sagen auch, ja, ich kenne mich da gar nicht so aus und bevor ich denen jetzt was Falsches erzähle, gehen wir jetzt in die Moschee und da ist jemand, der kann was erzählen oder die, ne? Also ganz platt gesagt. Deswegen haben wir uns auf die Schulklassen gestürzt und das ist für uns auch tatsächlich eine, naja, es gibt eigene Probleme, aber es ist eine dankbare Gruppe, um eine Befragung durchzuführen, wenn wir dann erstmal in die Schule reinkommen dürfen und wenn die Lehrkräfte und Schulleitung dazugestimmt haben, dann ist die Klasse erstmal da. Die können ja nicht weglaufen sozusagen, wir können denen den Fragebogen vorlegen und haben dadurch gleich eine große Stichprobe, also um das jetzt mal so ganz praktisch in unseren Arbeitsalltag auch einzubetten, ne? Ja, und was wir gemacht haben war, wir haben uns erstmal Schulklassen gesucht, die so eine Führung machen. Und das haben wir auch teilweise gemacht, indem wir Moscheen angerufen haben, gefragt haben, kommen in nächster Zeit Klassen zu euch? Und wenn ja, könnt ihr die bitte fragen, ob wir die kontaktieren dürfen? Also alles ganz umständlich und hat aber funktioniert, zum Glück. Und dann sind wir, bevor diese Schulklasse zu einer Moscheeführung gegangen ist, sind wir vorher reingegangen, Fragebogen auf den Tisch, Einstellungen zu Muslimen, zum Islam, also zu Muslimen in Deutschland vor allem, also es geht immer um den Kontext Deutschland in dieser Studie. und abgefragt, die gehen in die Moschee, wir kommen einen Tag später oder ein paar Tage später wieder in die Schulklasse, wieder Fragebogen. Das heißt, wir haben sozusagen den Vergleich von vorher und nachher, es sind dieselben Fragen, einfach dieselben. Und dann sind wir ein paar Monate später nochmal gekommen, um zu gucken, ja, ob es langfristig in Anführungszeichen, weil ein paar Monate ist nicht, also ist Definitionssache, aber ja, wo wir gesagt haben, ist, wir können jetzt gucken, ob es einen kurzfristigen und ob es einen langfristigen Effekt gibt. Mit denselben Fragen, einfacher Vergleich. Und zusätzlich mit einer Kontrollgruppe auch, also mit Schulklassen, die diese Führung nicht gemacht haben, die nichts gemacht haben einfach, die wir auch dreimal befragt haben.
Das ist jetzt schon ein guter Einblick in die sozialwissenschaftliche Forschung, denke ich. Ich stelle jetzt mal so eine ganz kritische Frage. Ja. Ich habe ja in dem Bericht gelesen, dass da 511 Schülerinnen und Schüler befragt wurden. Also sind denn 500, ist das eine gute Stichprobengröße oder wie kann man sich das vorstellen? Also wie kann man das einschätzen? Ich kenne mich damit ja nicht so aus, jetzt bin ich ein bisschen ertappt quasi, also muss ich mich entlarven.
Ja, das ist immer wieder eine schwierige Frage, ne? Also wie groß muss die Stichprobe sein, damit wir daraus irgendwelche Schlüsse ziehen können? Da ist auch immer wieder von so Repräsentativität die Rede oder die Frage, ist das denn, können wir denn das jetzt auf die Allgemeinheit übertragen oder nicht? Also man muss sagen, dass für... Also wenn man jetzt aus der Sozialpsychologie kommt, wo ich nicht herkomme, aber wenn man da rauskommt, dann ist das eine sehr gute Stichprobengröße, weil also die in der Psychologie ja diese Stichprobengröße oft geringer ist. So bei Experimentaldesign auch, die, ja, da wird immer, sagen wir mal, die kleinste Gruppe muss irgendwie 50 sein oder sage ich jetzt mal so daher. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. So. Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive gesehen, könnte sie echt noch ein bisschen größer sein. Aber man muss sagen, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns verschiedene Regionen, also wir sind in verschiedene Regionen in Deutschland gegangen. Wir haben verschiedene Schulformen auch mit drin. Und was wir versucht haben, ist nicht Repräsentativität zu erzeugen, weil das kann man mit dieser Stichprobengröße nicht. Ne? Das ist dann so die Kritik aus der Sozialwissenschaft vielleicht. Aber wir haben versucht, eine Variation zu erzeugen. Also, dass wir da möglichst verschiedene Schulklassen haben, die in verschiedene Moscheen gegangen sind. Also es war nicht eine Moschee und alle Klassen aus dem Umkreis, sondern das waren wirklich vier sehr unterschiedliche Regionen innerhalb von Deutschland.
Mhm. Und über das, was ihr da rausgefunden habt, können wir ja jetzt mal ein bisschen sprechen. In dem Bericht habe ich mir rausgeschrieben, dass es da im Wesentlichen drei Fragen gab. Ich lese die gerade einfach mal vor. Mhm. Also erstmal habt ihr gefragt, wie gestaltet sich die Führung?
Ja.
Dann werden tatsächlich Vorteile gegenüber dem Islam abgebaut. Und als drittes noch, was bleibt den Schülerinnen und Schülern besonders in Erinnerung?
Ja.
Und ja, wie gestaltet sich denn so eine Führung? Also wie kann man sich das vorstellen? Du hast ja sicherlich dann einige mitgemacht auch.
Ja, ich habe ein paar mitgemacht. Ja. Ja, was soll man sagen? Also was in jeder Moschee eigentlich immer ist, also immer vorkommt, dass die Gruppe in den großen Gebetsraum geht. Also wie groß der ist, ist dann ein Unterschied. Aber der Hauptgebetsraum, der große Gebetsraum, der in der Regel eben für die Männer ist, da wird man zuerst hingeführt. So, dann wird einem erklärt, was die unterschiedlichen Gegenstände bedeuten, wie sie heißen, vielleicht auf Arabisch oder auch auf Türkisch. Ja, was es mit dem Teppich auf sich hat und so weiter. Also da wird einem eigentlich der Raum erklärt. So, ist eigentlich so eine Raumbegehung, ne? Und vielleicht auch ein bisschen mit so einem Museum zu vergleichen. Da geht man rein und dann erklärt einem jemand, was es mit den Gegenständen da erstmal so auf sich hat. Und bei manchen Moscheeführungen verbleibt man einfach die ganze Zeit da drin. Und dann, ja, sitzt man da auf diesem Teppich rum und kann am Ende nochmal Fragen stellen. Und am Ende kommt es vielleicht eben auch ein bisschen zu Gespräch, also zu einer Diskussion. Es gibt auch Führungen, bei denen man so ein bisschen sich mehr durch die Moschee bewegt. Dann wird einem auch irgendwie der Gebetsraum für Frauen gezeigt oder auch die Waschräume oder auch noch irgendwie das Café, was auch dran ist an der Moschee, wo man nochmal einen Tee trinken kann oder so. Es gibt Moscheen, die haben, da kann man so Bücher kaufen, die eben mit Religion, Islam zu tun haben, oder manchmal bewegt man sich mehr durch diese Räume. So, aber bei manchen, wahrscheinlich aus sehr pragmatischen Gründen, verbleibt man einfach nur in diesem großen Gebetsraum.
Mhm. Jetzt muss ich gerade dran denken, also Rebecca und ich kommen ja aus einem Sonderforschungsbereich Praktiken des Vergleichens, und ich kann mir jetzt vorstellen, dass wenn die Schülerinnen und Schüler eben nicht keine Muslime sind, es gibt sicherlich auch Muslime in den Klassen natürlich.
Ja, klar. Also es ist tatsächlich nicht so, dass da Nicht-Muslime auf Muslime treffen und dass da vorher nie Kontakt stattgefunden hat. Vor allem in den Klassen haben wir natürlich Schülerinnen und Schüler, die eine muslimische Religionszugehörigkeit haben.
Aber nichtsdestotrotz, obwohl es natürlich auch Muslime gibt, die jetzt diese Gegenstände, die du angesprochen hast, oder eben diese Räumlichkeiten natürlich schon kennen eventuell, wenn die gläubig sind und den Glauben ausleben. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, ja, christlich erzogen wurde oder irgendwie in Kirchen war, na, ich breche mal eine Frage mal runter. Also kommen denn da viele Fragen von den Schülerinnen und Schülern, die so quasi die Religion miteinander vergleichen? Also wenn dann irgendwie gesagt wird, ja, wir haben jetzt hier in der Kirche gibt es einen Altar und ich weiß nicht, jetzt in der Moschee gibt es ja, glaube ich, einen Altar im eigentlichen Sinne ja nicht. Wird da verglichen?
Ja, also es ist jetzt leider ein bisschen zu lange her, aber ich würde sagen, dass das von den Kindern so nicht kommt. Also von Kindern kommen oft so ganz alltagspraktische Fragen, wie, ja, ab wann, also es wird ja viel von so Regeln auch dann gesprochen, ne? Also bei so einer Führung werden einem die 5 Säulen erklärt. Und oft geht es um das Kopftuch, weil das einfach so ein Thema ist. Und in manchen Klassen gibt es dann Schülerinnen, die vielleicht eins tragen oder. Und dann wird vielleicht gefragt, ja, ab wann muss denn ein Mädchen ein Kopftuch tragen? Mhm. So. Und dann wird erklärt, ja, das kann man jetzt so nicht festlegen, das legt keiner fest, halt eher so, ne, das muss sie selber bestimmen, aber in der Regel fangen Mädchen damit ab, weiß nicht, einem bestimmten Alter an, bla bla. Und also von so, das waren ja 7. bis 9. Klassen, um das nochmal zu sagen. Also die waren auch einfach noch jung und klein und die hatten einfach ganz naive Fragen. Und jetzt so mit Religionenvergleich, das kommt, glaube ich, eher so von Erwachsenen.
Ja gut, ich bin ja auch ein Erwachsener, habe es jetzt gefragt. Also ich denke da natürlich direkt dran. Und die Führung wird die dann von einem Geistlichen gemacht in der Regel, also da kenne ich mich jetzt auch eigentlich, muss ich auch gestehen, zu wenig mit aus. Ist das dann der Imam, der da durchführt? Oder?
Ja, das ist auch unterschiedlich. Ganz, ganz oft sind das Moscheeführerinnen, Frauen, die ehrenamtlich sich das zur Aufgabe gemacht haben innerhalb der Moscheen. Und also bedeutet, die werden dafür, das ist nicht ihr Job, die werden dafür nicht entgeltlich, die sind Mitglied in der Gemeinde und engagieren sich auf diese Weise. Und da sind meistens eben Menschen, die da sehr überzeugt von sind, dass das notwendig ist und die überzeugt davon sind, dass es eine Wirkung hat. Also, dass irgendwas Positives tatsächlich ankommt bei den Besucherinnen und Besuchern. Manchmal sind es aber auch Imame. Und das ist alles sehr, also Moscheen sind einfach unfassbar, also die sind einfach sehr, sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt allein innerhalb von Deutschland dann eben in ein paar verschiedenen war, dann merkt man, die sind unterschiedlich aufgebaut. Also ne, das manchmal gibt es eben diese ehrenamtliche Struktur und bei anderen machen das die Imame, weil es sich dort so entwickelt hat, dass das Aufgabe des Imams ist. Ne? Das ist wirklich ganz unterschiedlich, ja.
Ja, noch eine Frage zum Vergleichen. Benutzen denn diese Erwachsenen, die dann die Führung machen, benutzen die denn Vergleiche? Also sagen die dann, ja, ihr kennt das ja vielleicht, bei euch ist das so in eurer Religion und jetzt haben wir das hier so, also wird das da benutzt? Weil du auch gesagt hast, die Erwachsenen benutzen das
genau. Tatsächlich gibt es ganz oft, also es wird ja ganz viel die Frage gestellt, ja, warum beten denn jetzt die Männer und Frauen getrennt? Ne? Mhm. Also das ist immer erklärungsbedürftig in dieser Situation sozusagen. Und teilweise haben wir mehrmals gehört, dass der Vergleich kommt ja im Christentum noch vor, jetzt müsst ihr mir helfen, vor wie vielen Jahren? 50? Bei den Katholiken, da hat man ja auch, also da waren die Seiten so getrennt. Auf der rechten Seite waren die Männer, auf der linken die Frauen. Und das gab es ja da auch, ne? Und das ist ja eigentlich nichts anderes. Mhm. So, dieser Vergleich zum Beispiel wird gezogen. Und das ist natürlich jetzt die Frage, es macht der Sinn, um Kinder anzusprechen, weil die haben diese Zeit lange nicht mehr mitbekommen und inwiefern kennen sie sich überhaupt in christlichen Religionen aus? Vielleicht ist das denen auch gar nicht so nah, ne?
Den Kindern also, jetzt meinst
genau,
du?
Den Kindern. Denen ist halt was ganz, denen ist Schulalltag nah. Die kommen ja aus der Schule, kommen die dahin und dann gibt es vielleicht jemanden in der Schule, der ein Kopftuch trägt und dann redet man darüber und das hat einfach so, das hat etwas mit Alltag und Normalität zu tun, ne? Und mit nicht mit der Historie der christlichen Kirchen. Mhm. Ja, also insofern, ja, das ist so ein bisschen, vielleicht hattest du das auch gelesen, so ein bisschen die Frage auch, das sind Kinder, Jugendliche, wie gestaltet man das für die, dass das für die interessant ist? Und sowas ist für die eigentlich eher nicht interessant.
Ja, genau, das ist dann so der Blick, den ich vielleicht, also wenn ich eine Moscheeführung machen würde, würde ich vielleicht genau solche Fragen stellen oder irgendwie Fragen, die dann eher auf so einen Vergleich abzielen. Klar sind wir jetzt auch ein bisschen vielleicht ja eingeschränkt durch unseren Forschungsbereich, also weil wir uns die ganze Zeit mit Vergleichen irgendwie beschäftigen, ist das natürlich auch eine naheliegende Frage für uns.
Vielleicht sollten wir mal eine Moscheeführung machen und dann noch eine Folge darüber machen, was wir dabei eigentlich so erlebt haben.
Also ich war schon mal in Moscheen, aber nicht in Deutschland, sondern nur, wenn ich, sage ich mal, im Urlaub war in der Türkei, war ich mal in einer Moschee. Also das sind natürlich auch riesige Moscheen. In Istanbul ist ja die blaue Moschee. Warst du da schon mal?
Nee, ich war noch nie da.
Aber ich glaube, die ist nicht so repräsentativ für deutsche Moscheen. Also ich meine, die sind hier sicherlich viel kleiner. Ja. Deswegen,
Das ist auch tatsächlich spannend, weil wir haben ja auch danach gefragt, wart ihr vorher schon mal in einer Moschee? Das also war ein Teil des Fragebogens. Und in der Regel, also Menschen die in Deutschland leben, viele von denen waren schon mal in Moscheen, aber nicht in Deutschland, sondern im Ausland, weil man da Zeit dafür hat, weil es dann dort etwas ist, was man sich anguckt, aber eben nicht innerhalb unserer Gesellschaft. Und das wäre ja eigentlich sozusagen interessant, wieso nicht, also warum kann man hier nicht sich das auch mal anschauen, ja.
Gut, ich gucke mir in Deutschland auch keine Kirchen an, aber wenn ich irgendwie in Osteuropa unterwegs bin, sind ja auch die Kirchen da irgendwie ganz anders verziert und so, da guckt man sich natürlich auch eher Kirchen an. Ja, genau das Gleiche ist bei Moscheen natürlich auch der Fall. Also, dass sich, je nachdem wie religiös man ist, ob man in Kirchen geht oder nicht, hängt dann auch eher an so, ob man sich halt als Tourist fühlt.
Ja, genau. Dann kommt wieder dieser Satz, sei mal Tourist in deiner eigenen Stadt.
Ja, das hast du schön gesagt.
Das steht doch immer auf diesen ganzen, so wenn man halt nicht immer in die Ferne schweifen muss oder kann oder sollte wegen Klimawandel zum Beispiel. Aber da habe ich noch eine Frage zu dem Blog, wie gestaltet sich eigentlich so eine Führung? Weil ich mich auch gefragt habe, das hast du ja auch schon mal gesagt, bei der räumlichen Frage, also dass manche da eben auch sehr viel sich diese räumlichen Gegebenheiten anschauen und manche vielleicht einfach nur in einem Raum bleiben, je nachdem. Das heißt, diese Führungen waren ja wahrscheinlich wirklich sehr unterschiedlich strukturiert. Und kann man denn sagen, auch aus den Fragebögen jetzt heraus, dass zum Beispiel eine sehr lebendig gestaltete Führung oder auch vielleicht so ein bisschen abgestimmter auf 7- bis 9-Klässlerinnen irgendwie andere Effekte hatte in den Fragebögen? Also das ist jetzt halt eine sehr, sehr auf irgendwie Effekt ausgelegte Frage, aber das interessiert mich einfach, ob man dann irgendwie auch merkt, dass sie dann vielleicht mehr davon mitgenommen haben, wenn es eben auch sehr auf ihre Bedürfnisse und Fragen aus ihrem Alltag vielleicht zugeschnitten war.
Ja, also da muss ich direkt mit den Ergebnissen dann erstmal antworten, weil wir haben ja Schülerinnen und Schüler befragt, die insgesamt in 6 unterschiedlichen Moscheen waren. Und wir haben, um zu schauen, ob es denn Effekte gibt, haben wir diese Gruppe der Schülerinnen und Schüler gesplittet in die einzelnen Moscheen, in die sie gegangen sind. Und wir haben gesehen, dass eben kurzfristig 4 von 6 Führungen einen positiven Effekt auf Einstellungen hatten. Und dann haben wir uns den langfristigen angeguckt und es war nur noch einer. Und dieser eine, bei dieser Führung war ich leider nicht dabei. Also ich habe versucht, bei allen Führungen auch dabei zu sein, um den Kontext so ein bisschen mitzubekommen. Bei dieser hat es nicht geklappt. Und da habe ich aber ganz viel Rückmeldung bekommen darüber, dass es sehr spielerisch gestaltet war. Und dass auch die Lehrkräfte, die da waren, dass sie das einfach sehr gut fanden. So und altersgerecht tatsächlich. Und das ist jetzt eigentlich nur ein Eindruck und dem muss man jetzt eigentlich nochmal weiter nachgehen.
Dann leite ich mal geschickt in die zweite Frage über, die ihr gestellt habt und die ich auch gerade schon erwähnt habe. Also werden tatsächlich Vorurteile gegenüber dem Islam abgebaut? Du hast ja gerade schon ein Ergebnis genannt. Und da fand ich sehr spannend die Überschrift, also ist glaube ich ein Zitat oder kann man das Zitat irgendwie erkennen. Religion ist nur am Rande wichtig. Und da gibt es ein Beispiel mit einer Schulklasse. Und das scheint dann irgendwie so, wenn die sagen, ja, wenn wir irgendwie neue Freunde oder Freundinnen kennenlernen, ist uns nur wichtig, wie cool der Typ ist oder so. Also quasi die Einstellung von Kindern, ne, dass man sich Freunde sucht, die man eben nett findet. Und das scheint dann ja irgendwie in dieser Welt der Schülerinnen und Schüler alles in Ordnung zu sein, wenn die sagen, Religion spielt für uns keine Rolle, sondern der Mensch ist wichtig.
Ja.
Warum gibt es denn dann so viele Vorurteile, wenn bei den Kindern doch alles in Ordnung ist? Also wo kommt das dann her?
Oh Gott.
Also vielleicht kannst du erstmal, das war jetzt ein bisschen doof von mir gefragt, vielleicht kannst du erstmal sagen, ob Vorurteile abgebaut werden und wie dann später trotzdem welche entstehen. Ja. Also warum es denn trotzdem welche gibt.
Also das allererste Ergebnis, was noch davor geschaltet werden muss, ist, Einstellungen werden nicht negativer nach Moscheeführungen. Ne? Also das hätte ja auch sein können. Ich gehe da rein und dann denke ich mir, oh Gott, das ist ja schrecklich. Ne? Und dann jetzt finde ich den Islam irgendwie noch blöder als vorher. So ist nicht passiert. Ne? Also das ist schon mal gut. Ja, und das zweite Ergebnis ist, es gibt nicht nur keine negativen, sondern es gibt sogar positive Effekte. Und die halten in der Regel nur kurzfristig. Aber gut, das ist eigentlich normal, wenn man sozusagen, es gibt ja viele so Interventionsstudien, wenn wir eine Intervention durchführen, geht's dann danach, ist der Selbstwert besser bei Person X, ne? Und dass da es meistens eher so kurzfristige Effekte gibt, ist normal. Das heißt, es braucht erstmal nicht wundern, und dass die Tatsache aber, dass wir auch einen langfristigen haben, lässt jetzt die Frage aufkommen, ja, was steckt denn dahinter? Und da hatte ich am Anfang noch gesagt, es werden ganz viele Bedingungen formuliert in dieser Kontaktforschung, wie Vorurteile am besten abgebaut werden können. Und da muss man eigentlich jetzt noch weiter rein. Ne? Da muss man jetzt gucken, wie sollen diese Führungen am besten gestaltet sein, damit das klappt. Soweit zum ersten Ergebnis. Also mit den Vorurteilen oder mit, weil du gesagt hast, da scheint ja noch alles in Ordnung zu sein, ne?
Sind noch sehr jung, die Kinder, aber ja. Klar, das ist ja irgendwie, würde ich jetzt sagen, ist sehr wertend natürlich, aber ist eine gesunde Einstellung. Wenn man sagt, ja klar, spielt Religion jetzt nicht so eine Rolle, ob ich mich mit der Person gut verstehen kann.
Ja.
So, das ist ja die Aussage der Kinder.
Genau, also wir hatten tatsächlich innerhalb von dieser Studie einen sehr positiven Eindruck. Also ja, wo wir uns aber auch fragen müssen, waren wir jetzt zufällig in sehr harmonischen Klassen unterwegs, ne? Weil, also unser Eindruck war richtig, also ich habe so eine Anekdote aus einer Befragungssituation, bei der ich dabei war, wo wir haben auch danach gefragt, kennst du Muslime, Musliminnen überhaupt in deiner, hast im Freundeskreis oder in der Schulklasse oder so, ne? Und da hat einer, also ein Junge hat da seinen Nachbarn, seinen Banknachbarn angehauen und meinte so, hey Mohammed, bist du eigentlich Moslem? Ne? Der wusste das gar nicht.
Mhm.
Und wo ich auch dachte, ach Mist, wo jetzt habe ich ihn auch irgendwie, jetzt habe ich da diese Unterscheidung hier aufgemacht innerhalb dieser Schulklasse, ist auch schwierig. Naja, aber auf jeden Fall war das anscheinend vorher nicht Thema zwischen den beiden, die nebeneinander sitzen, ne? Und da dachten wir auch, Mann, vielleicht ist das bei den Jugendlichen gar nicht so ein Ding, weil die gehen einfach zur Schule miteinander. Für die ist das normal, dass da unterschiedliche Namen sind, also ne? Oder für die, keine Ahnung, ist halt Normalität. Und insofern, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, wenn man sich mit Schulklassen befasst, auch in anderen Kontexten oder anderen Studien, hört man auch viel von Mobbing zum Beispiel und hört man viel davon, dass ja, dass aufgrund dieser Kategorie, du bist Muslim oder nicht Muslim, auch, also dass das auch mal so ein etwas ist, womit man Konflikt austrägt in Schulsituationen. Und da müsste man eigentlich eine breitere Forschung dazu einmal anlegen und vergleichend auch in Schulen reingehen und schauen, wo entsteht Konflikt oder wo wird Konflikt mit diesen Kategorien ausgetragen und an welchen Schulen passiert das nicht, weil die überhaupt nicht vordergründig sind.
Mhm.
Also das ist eine sehr interessante Forschungsfrage, aber da kann ich jetzt noch nicht, also kann ich nicht drauf antworten.
Mhm. Ja, ist ja gut, dass wir auch ein bisschen kritisch über eben die Forschung sprechen, das muss man ja auch, weil ne, wenn du jetzt sagst, das scheint alles sehr positiv und wenn man diesen Bericht liest, dann kommt das ja eben auch so an, okay, da ist dann so ein Zitat, okay, und also das Zitat eben Religion ist am Rande wichtig und das muss man eben trotzdem dann so ein bisschen, ja, muss man auch leider kritisch sehen, dass es dann eben doch nicht so sein muss. Und ja, damit wir das vollständig machen, noch die dritte Frage, die ihr gestellt habt, was bleibt den Schülerinnen und Schülern besonders in Erinnerung?
Ja, danach haben wir offen gefragt.
Mhm.
Also die sollten einfach nur was hinschreiben. Und manche haben auch was hingemalt. Und das hat der wahrscheinlich auch gesehen. Da haben wir so ein paar Wörter so schlagwortartig aufgeführt. Und das sind eben vor allem Dinge, die man sehen kann. Ne? Also diese Gebetsräume und, weiß nicht, schöne Fliesen in vielen, also viele Moscheen sind, auch wenn man es von außen nicht sieht, von innen sehr schön. Der bunte Teppich und ja, und ganz viele, wenn es dann irgend so was mit Tee und was Süßem gab, dann halt das, weil, weiß nicht, also ja, also wiederum eigentlich ganz naiv.
Mhm. Ja, also Sachen, also die so eben Kinder vielleicht ansprechen, also Süßigkeiten, nein, das ist jetzt nicht nur gesagt, aber.
Nee, aber das, was man sehen und schmecken kann, also das sind ja Sinneswahrnehmungen, ne? Die nimmt man mit, ja. Mhm.
Und ja, im letzten Teil eures Berichts fand ich dann auch ganz spannend, weil man das natürlich, also von dem, was ich mache, Geschichtswissenschaft, eigentlich nicht so kennt, was folgt denn jetzt daraus, so, ne?
Ah, ja.
Sondern so Handlungsempfehlungen. Mhm. Und da gucke ich jetzt ein bisschen Rebecca an, weil das ist ja so ein bisschen dein Bereich, wenn ich mich ganz irre, also quasi wie man so die Wissenschaft an, in Anführungsstrichen, die Menschen bringt. Und das ist ja eben jetzt eigentlich dieser Bereich, weswegen ich auch einfach mal geschickt überleite zu dir, Rebecca.
Ganz geschickt.
Weil, genau, das ist ja so ein bisschen das Gebiet, was du bei uns eben auch machst, also Wissenschaftskommunikation.
Also ich habe jetzt noch keine Handlungsempfehlung entwickelt, aber sollte ich vielleicht mal darüber, wie man eigentlich die Vergleichsforschung am besten vermittelt. Aber ja, genau, ich mache ja eben, wie gesagt, die Wissenschaftskommunikation in unserem Projekt und deswegen ist es auf jeden Fall eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Und auch nochmal zu dem Thema, ist es denn jetzt überhaupt empirisch sozusagen? Kann man sagen, es ist repräsentativ? Was macht man damit? Finde ich eben, ist das eigentlich ein total praktischer, sichtbarer Effekt, also nicht Effekt, sondern einfach das Ergebnis, dass man eben dann Handlungsempfehlungen zusammenstellt aufgrund von dem, was man eben an einer bestimmten Stichprobe herausgefunden hat. Und dann hat man eben quasi so eine Art Handreichung. Und an wen richten sich denn eigentlich diese Handlungsempfehlungen? Also wer ist eure Zielgruppe in dem Moment? Wer soll das lesen sozusagen?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Form der Handlungsempfehlungen, die haben wir ja, also es kommt ja immer darauf an, wer fördert das Projekt. Und bei der DFG zum Beispiel erstellt man in der Regel keine Handlungsempfehlungen. Wenn das Stiftungen sind oder Ministerien, dann wird danach sehr gefragt, weil die wollen mit den Ergebnissen auch irgendwas anfangen können. Also nicht, dass sie diese Handlungsempfehlungen dann alle übernehmen, aber die wollen was Praktisches haben. So. Und wir formulieren die Dinge auch, weil das irgendwie in diesem, also das Verhältnis von Förderer und gefördertes Projekt ist, also hat dann einfach diese Dynamik, ne? Und für wen die sind? Ja, die sind in erster Linie, sind die für die Förderer tatsächlich. Also wir haben unsere Handlungsempfehlungen so formuliert, dass sie auch für Schulen irgendwie ansprechend sind und auch für Moscheen ansprechend sind und eben auch für Förderer so. Und wir haben denen das auch, also wir haben auch allen, die irgendwie beteiligt waren in der Studie, haben wir das alles geschickt. Ob die es gelesen haben, keine Ahnung. Aber
genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob ihr das quasi dann nochmal allen geschickt habt oder ob man das dann wirklich auch irgendwie an die Stadt weitergibt, die oder an irgendwelche Stellen, so Koordinationsstellen, die das wiederum weitergeben könnten. Also erstmal ist es ja online auf der Webseite vom IKG zu finden, ne?
Also wir haben es allen Beteiligten geschickt. Mhm. Koordinationsstellen und Städte, das ist nochmal ein sehr guter Hinweis, nehme ich mal mit. Ja, weil das tatsächlich ist keine schlechte Idee. Also wir haben das auch mit diesen Empfehlungen und auch diese Ergebnisse der Studie, die ihr auch gesehen habt, das haben wir auch aufbereitet in sehr einfacher Sprache und einfacher Form.
Konnten wir auch verstehen.
Genau.
mit kurzen Texten und so, dass man das gut einfach konsumieren kann, auch wenn man sich nicht mehrere Stunden damit auseinandersetzen will, sondern vielleicht nur mal 20 Minuten. Also das war das Ziel, damit das tatsächlich zugänglich ist für Menschen, die ja in Schule arbeiten, in Moschee arbeiten und für sowas einfach keine Zeit haben. Ne? Also und insofern, wir versuchen sehr stark, das zurückzuspiegeln.
Und kannst du noch mal einfach sagen, was in diesen Handlungsempfehlungen quasi so ungefähr steht?
Ja, also erstmal muss man ja sagen, dass, wie am Anfang schon erwähnt, unfassbar viele Moscheen machen das. Und unabhängig jetzt auch von den Ergebnissen ist das erstmal, also ich glaube, das ist erstmal sehr gut, weil innerhalb auch der Städte und der Stadtteile Moscheen machen diesen Raum zugänglich, sodass der nicht irgendwie geschlossen ist und wo sozusagen keine Möglichkeit besteht, reinzugehen und keiner weiß, was da drin passiert. Also diese Drohkulisse, die machen sie sozusagen einfach gar nicht auf, indem sie einladen. Und an sich ist das erstmal total toll. Und das ist sehr, sehr verbreitet und viele Menschen sind da sehr engagiert und das ist erstmal wirklich, also das ist erstmal gut so. Was wir in die Empfehlungen vor allem reingeschrieben haben, ist, dass die Sache, dass es vor allem ehrenamtlich passiert, da sind Leute, die sehr engagiert sind, die auch sehr viel Zeit investieren und aber eigentlich ist das nicht so positiv, dass sie erstens nicht entgeltlicht werden dafür und zweitens, es gibt ja auch, also einige Moscheeverbände machen dazu auch Fortbildungen, aber es ist jetzt, also eigentlich wäre es ja toll, wenn es ein Netzwerk geben würde und wenn es so Möglichkeiten geben würde, Fortbildungen zu machen, auch vielleicht ja, rein die Kommunikation betreffend, weil es kann, also wir haben jetzt von Kindern gesprochen, von Schulklassen, die da reinkommen, die stellen meistens naive Fragen, aber auch die können sehr heftige Fragen stellen. Mhm. Wenn es dann spätestens, wenn es um Erwachsene geht und dann irgendwie die Frage aufkommt, so, naja, aber warum gibt es Terroranschläge? So. Mhm. Oder warum ihr eure Moschee hat sich nicht distanziert, als das und das da und da passiert ist. Und also die Moscheen stehen einfach auch sehr unter Beschuss. Mhm. Und ich finde, das ist ein großes Problem, dass da eine Person steht, die da ehrenamtlich steht, ne? Die hat das nicht gelernt. Und die soll jetzt auf alle möglichen Fragen antworten, die auch nur irgendwie den Islam betreffen.
Stellvertretend für alle Muslime, sage ich. Also so, das ist ja natürlich Quatsch, genau. Das von einer ehrenamtlichen Person zu verlangen und generell auch zu verlangen.
Genau.
So, ne?
Und das fand ich einfach nur heftig, dass das Leute aushalten müssen und dass sie damit auch irgendwie, also, und da sind ja, und da steht ja keine Struktur dahinter, da gibt es keine Supervision oder sonst was. Also natürlich ist da die Gemeinde, also die Person ist in die Gemeinde eingebettet, aber das könnte man professionalisieren.
Also Thema Qualitätssicherung wäre dann so das Stichwort. Ne? Genau. Wie kann man da eigentlich Sachen verbessern oder optimieren, sagen wir mal, weiterentwickeln?
Ja, also wer das Ganze dann finanzieren soll, ist eine andere Frage. Aber eigentlich haben wir zum Beispiel auch festgestellt, die Gemeinden sind nicht immer so vernetzt zwischeneinander, auch wenn sie zu einem Verband gehören. Und ich glaube, wir haben da auch reingeschrieben, so einfach allein nur eine Internet, irgendwie eine Plattform, auf der man sich austauschen kann darüber, welche Fragen werden gestellt, wie geht man damit um, welche Erfahrungen hat man damit gemacht.
Ja.
Also ganz banal auch, ne? Allein das würde wahrscheinlich schon den Leuten viel weiterhelfen, die eben allein vor dieser Gruppe stehen und sich da verantworten müssen. Allein sowas wäre wahrscheinlich schon sehr, sehr gut. Ja.
Jetzt fällt mir noch eine Frage ein, die dir wieder ein bisschen davon wegführt, von diesen konkreten Handlungsempfehlungen, aber ich frage sie trotzdem mal. Und weil ist es nicht unter anderem auch problematisch, dass man jetzt den Fokus innerhalb unserer Gesellschaft, jetzt in Deutschland sind ja die Führungen gemacht worden, darauf legt, eben den Islam sozusagen so in die Verantwortung zu nehmen. Also jetzt, der muss irgendwie jetzt Vorurteile abbauen und die Moscheen arbeiten daran, die Verbände arbeiten daran. Aber ich meine, man würde ja nicht auf die, oder kommt man auch auf die Idee, denn in der gleichen Unterrichtseinheit auch mal eine Führung durch eine Kirche zu machen.
Gibt's auch.
Gibt es auch.
Ja. Also das ist jetzt, wir haben jetzt nur so darüber gesprochen, weil das eben der Fokus der Studie war.
Ja, klar.
Ganz oft machen die Klassen tatsächlich dann auch eine Führung in der Kirche und einer Synagoge, manchmal auch in Tempeln, wenn es sowas auch mal gibt in der Nähe. Aber also es ist jetzt nicht so, dass Moscheen da besonders im Fokus stehen.
Und kann man jetzt hier wieder auf den Vergleich ab, kann man denn beobachten oder konntest du beobachten, dass es dann eben in Synagogen oder in Kirchen eine andere Form von, ist ein schwieriges Wort, Institutionalisierung gab? Also gibt es da eben, klar, bei der Kirche gibt es irgendwie wahrscheinlich größere und schon Verbände in Deutschland, die es irgendwie ein bisschen leichter haben vielleicht auch.
Also ich war nicht bei Führungen in Kirchen oder Synagogen. Ja, was soll man da sagen? Also das ist jetzt ein Riesenthema, weil christliche Institutionen sind etabliert in der Gesellschaft hier in Deutschland, also und im Gesetz, also einfach ganz formell sind die hier etabliert. Moscheeverbände sind das nicht. Moscheeverbände funktionieren auch einfach ganz anders, die haben eine andere Struktur. Und es gibt nicht den einen Ansprechpartner, sondern es gibt einfach unfassbar viele verschiedene Verbände und Gemeinden, die schließen oder haben sich teilweise auch zusammengeschlossen, um da eben irgendwie eine Struktur reinzubringen, die dann für deutschen Staat oder Politik irgendwie ansprechbar ist. Aber man muss sagen, diese Moscheelandschaft ist sehr divers und das macht es auch tatsächlich schwer, das zu verstehen und zu überblicken, wenn man da erstmal ganz naiv reingeht. Ne? Und weil man geht erstmal in eine Moschee und denkt sich, ah ja, so geht das in Moscheen, aber in der Moschee im nächsten Stadtteil funktioniert das vielleicht auch anders.
Wie eben auch in Kirchen oder Synagogen, ne?
Ich gucke jetzt gerade auf die 5 Punkte, auf diese konkreten Handlungsempfehlungen und im Wesentlichen haben wir über die ersten 4 jetzt auch schon gesprochen. Ich lese sie kurz vor, aber das 5. würde mich auch noch interessieren oder uns. Das ist nämlich zunächst die Qualität der Führung verbessern und sichern, dann die Vernetzung fördern, klar die Kooperation und Koordination von Moscheen und Schulen stärken und das Angebot für Moscheeführung aktiv öffnen. Das sind so die ersten 4 Punkte. Und 5. das ist die Forschung fördern und stärken.
Mhm.
mit der aktiven Öffnung war ja auch das mit der aktiven Ansprache, ne, an bestimmte Gruppen. Das fand ich nämlich so einen ganz spannenden Punkt in diesen Handlungsempfehlungen. Unter anderem wurden dann nämlich auch so eigentlich quantitativ nicht so bedeutende, aber eben einflussreiche Gruppen benannt, wie zum Beispiel, und es macht sehr viel Sinn, wenn man drüber nachdenkt, Immobilienmaklerinnen zum Beispiel. Wenn man das ja auch kennt, dass es eben viele Vorurteile gibt und Menschen, die zumindest danach aussehen, als hätten sie vielleicht einen Migrationshintergrund, ja häufig dann doch benachteiligt werden. Also das kennt man ja vielleicht auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, dass dann eben dann doch das ordentliche deutsche Ehepaar die Wohnung bekommen hat oder solche schrecklichen Sachen. Genau, und das hätte mich auch nochmal interessiert, wie kamt ihr in diesen Handlungsempfehlungen nochmal auf diese Gruppen? Also dass man zum Beispiel eben identifiziert, das sind eben zum Beispiel eben diese Immobilienmakler oder andere Menschen aus oder von Banken oder wie auch immer.
Weil es dazu ja auch einige Studien gibt. Ihr kennt das sicher auch. Man schickt Bewerbungen raus und die Bewerbungen sind komplett identisch. Und einmal gibt es einen deutschen Namen zu dem Foto, einmal einen türkischen. Und dann gibt es noch die Variante, dann, wenn es eine Frau ist, hat sie zum Beispiel dann noch ein Kopftuch auf dem Foto. Ansonsten ist alles identisch. Und eben die Frau mit dem türkischen und arabischen oder generell ausländischen Namen, die wird weniger häufig zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Und das kennen wir eben auch vom Wohnungsmarkt, der ganze Arbeitsmarkt in Bezug auf Studienplätze, gab es auch mal so ein Experiment. Auch da wird sozusagen denen mit den ausländischen Namen weniger zugetraut. Und wenn wir sehen, ja gut, irgendwie hat das einen Effekt, ne, muss man jetzt bei Erwachsenen auch nochmal eigentlich drauf gucken, extra drauf gucken. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, das bringt was, dann macht es eben Sinn, dass genau diese Gruppen, die ja schon identifiziert worden sind innerhalb der Forschung, dass sie benachteiligen, ja, dass man explizit diese auch anspricht. So, und ich meine, das ist ja das, was, also die Debatten, die wir ja auch führen über Integration, ne, also im Bildungsmarkt und dem Arbeitsmarkt und dem Wohnungsmarkt und ja, das war einfach ein logischer Schluss.
Aus der Forschung heraus. Ja. Ne? Und wie würde man das machen? Also das ist auch so ein Punkt, den ich mich dann gefragt habe. So, das leuchtet total ein. Und wie vieles, also wie die Frage, die ich mir auch immer wieder stellen muss, wo setzt man da an? Wie kommt man an die Menschen ran? Wie kann man da, gibt es irgendwie gute, ja, ich habe es eben schon mal auch genannt, so Koordinationszweigstellen, denen man sich einfach regelmäßig austauscht über das, was man eben in der Forschung rausfindet. Und was man dann, also dass man eben darauf hinweisen kann, hey, wir haben übrigens diese und diese Studie gemacht, wir haben dazu Handlungsempfehlungen, da können Sie vielleicht mal reinschauen, vielleicht kann man das auch mal irgendwie organisieren, dass es regelmäßig für bestimmte Gruppen solche Führungen auch einfach gibt, wo man vielleicht auch irgendwie relativ unkompliziert einfach mitmachen kann und irgendwie sich online schnell anmelden kann. Das kennt man ja auch, dass für viele Menschen es schon irgendwie so eine Schwelle sein kann, dass man irgendwo anrufen muss oder sich irgendwie kompliziert irgendwo melden muss. Ne? Also das sind ja so Dinge, über die man einfach nachdenkt, wenn man überlegt, wie das niedrigschwelliger gestaltet werden kann, dass man das auch wirklich in Anspruch nimmt, dass es eben solche Angebote gibt.
Ja, also man muss ja sagen, innerhalb von, wenn man in der Wissenschaft arbeitet, dann sind diese Dinge alles nur Nebenprodukte, für die sich, ja, also, die man eben nebenbei macht. Weil eigentlich geht es doch darum, dass ich die Ergebnisse der Studie irgendwie raushaue, dass ich das in einem Artikel, in einem tollen Journal veröffentliche. Und da sind ja die Sachen, über die wir uns hier in der Uni ganz viele Gedanken machen. Für die, also diese Fragen sind wirklich, also es sind sehr gute Fragen, die du da stellst. Und das müssen wir uns ja auch immer fragen, was passiert denn, was machen wir denn mit unseren Ergebnissen? Verschwinden die jetzt im luftleeren Raum oder können wir damit etwas anfangen? Können wir Leute ansprechen? Und tatsächlich, also meine Antwort darauf wäre, das ist etwas, was in Stadt, also was in auf so einer Stadt, auf so einer kommunalen Ebene eigentlich rein muss. Und es gibt natürlich irgendwie, weiß nicht, so Stellen, die heißen dann Integrationsbeauftragte oder ich weiß nicht, also es gibt bestimmte Stellen innerhalb von Kommunen, die da ansprechbar sind. Und das ist wahrscheinlich eine sehr gute Idee, da mal anzuklopfen. Weil innerhalb von Stadt, von Räumen gibt es sehr viel Vernetzung. Also innerhalb von Stadtteilen vernetzen sich auch Kirchen mit Moscheen, weil die sagen, wir müssen jetzt irgendwie Dialog führen. Wir sind jetzt hier die religiösen Player so, ne? Und wir müssen uns mal, also so. Und dann gibt es da verschiedene Formate, ganz viel Kooperation. Und da könnte man auch sozusagen auf so einer Stadtebene gucken, wer sind die Gruppen, die wir ansprechen können. Weil auf einer Schulebene können wir sagen, das kommt in die Lehrpläne rein. Ne? Das ist irgendwie, das hat eine andere Steuerung. Und nebenbei noch vielleicht die Erzählung, dass auch teilweise Polizeiklassen solche Führungen machen und auch so Pflegeberufe. Und die machen das, also da sind wir, da haben wir noch nicht so viel Kontakt gehabt, aber das ist auch so eine logische Konsequenz aus der Arbeit. Also wir haben mit Menschen zu tun, die muslimisch sind. Und irgendwie haben wir dann noch, weiß nicht, entstehen erstmal so Fragen und dann geht man dahin und lässt sich erstmal was erzählen. So. Also die sozusagen einfach nur ja über Gesellschaft, also über unsere Gesellschaft, in der eben auch Migration da ist, mehr erfahren müssen, weil sie es für ihre Arbeit brauchen. Mhm. Also so, das gibt es schon tatsächlich. Und Parteien gehen ja auch halt teilweise hin. Also wahrscheinlich die Grünen eher als die CDU.
Als die hingehen müssten.
Ja, aber also sowas passiert schon. Aber wenn es jetzt darum geht, dass eben solche spezifischen Gruppen nochmal angesprochen werden sollen, dann muss es wahrscheinlich so auf Stadt- oder Stadtteilebene passieren.
Wir kommen jetzt leider zum Ende unseres Gesprächs schon. Ja. Aber ich frage dich jetzt, ja, was arbeitest du eigentlich gerade, Olga? Also du promovierst ja und du musst jetzt auch nicht erschöpfend sagen, was du gerade machst, aber was beschäftigt dich gerade so und was treibt dich nach Bielefeld? Weil du wohnst inzwischen ja in Berlin,
ja.
Habe ich mir sagen lassen. Nein, das weiß ich, weil wir mal zusammen gewohnt haben und du eben nach Berlin gezogen bist.
Ja, also zum einen erstmal diese Studie war tatsächlich innerhalb von Deutschland und ich weiß, dass es in der Schweiz auch Studien zu Moscheeführung gab. Aber das ist ja ein sehr spezieller Kontext, ne? Und dazu gibt es einfach noch nicht so viel. Mhm. Für Deutschland war das die erste, die sich überhaupt damit beschäftigt hat. Das heißt, das ist ein erster Einblick und Moscheeführungen sind eben, die können ja betrachtet werden als eine Plattform von vielen, auf der wir uns über das Thema Islam-Muslime in Deutschland unterhalten können. So, und das war eine erste. Wir haben einen Folgeantrag geschrieben. Wir haben der wurde auch schon mal abgelehnt. Dann haben wir ihn abgeändert, einen anderen Förderer vor die Nase gelegt. Wir warten jetzt. Ich hoffe, dass da noch was kommt. Und ja, was mein persönliches Vorhaben ist über dieses Thema meine Doktorarbeit zu schreiben. Und da noch weiter in die Analyse zu gehen, weil in diesem Fragebogen haben wir auch ganz viel danach gefragt, ja, was waren denn überhaupt die Bestandteile und fandest du die Moscheeführerin sympathisch oder nicht oder den Führer und war dir langweilig, hast du überhaupt zugehört? Also so ein paar Fragen, die ja versuchen ein bisschen aufzugreifen, woran es denn jetzt lag, ne? Dass die eine Führung besser eine stärkere Wirkung hatte als die andere. Und ja, und ganz viele andere Fragen, wo man jetzt theoretisch, empirisch dann nochmal weiter nachforschen kann. Das ist mein persönliches Vorhaben, das ja, wo ich bisher noch wenig Zeit für hatte, weil ich immer wieder in verschiedenen Projekten und zu verschiedenen Themen gearbeitet habe am IKG und wo ich jetzt also auf eine Stipendiumsförderung hoffe, da muss man aber abwarten.
Ja, wünschen wir dir viel Erfolg dabei und das ist ja auch ganz schön, vielleicht in unserem Podcast noch ein bisschen gibt, also ich klopfe mal auf Holz, ne, dass wir noch ein bisschen existieren, dann kommst du nochmal vorbei und dann kannst du uns vielleicht neuere Forschung präsentieren und vielleicht können wir dann zusammen über unsere Promotion reden, wenn wir mal was geschrieben haben oder mehr geschrieben haben. Ja, wir danken dir nicht nur fürs Gespräch, sondern auch für einen super guten Hinweis, den wir jetzt immer durchsetzen werden. Ja, du lachst schon. Du hast nämlich gesagt, du hast nicht gesagt, du kommst nur vorbei. Ich glaube, du hast schon gesagt, dass Kaffee dir wichtig ist und also, dass du kommst und mit uns redest, wenn wir Kaffee anbieten und haben wir jetzt auch gemacht. Du bist unser erster Gast, die einen Kaffee bekommt.
Wow.
Aber du hast auch dazu gesagt, dass man durch warme Getränke entspannter wird. So, was hat das denn damit auf sich oder hast du es einfach nur irgendwo aufgeschnappt?
Ja, ich habe das irgendwo gelesen. Jetzt, vielleicht macht es für euch nochmal Sinn, euch tatsächlich sozialpsychologische Studien anzuschauen und zu gucken, wie man am besten ja eine Person dazu kriegt, dass sie zu euch kommt mit Tricks und dass sie bei euch auch gesprächsfreudig wird. Ich habe das irgendwo mal gelesen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob das ein wissenschaftliches Ergebnis ist. Also dass warme Getränke eben zum Wohlfühlen verhelfen und dadurch irgendwie lockerer, man lockerer wird. Obwohl das bei dem Wetter vielleicht auch mal eine andere
ja.
Frage ist.
So 32 ja. Grad im Moment für die Leute, die es vielleicht im Winter hören oder so. es wird nächsten Sommer gibt es ja auch. Also wird ja auch wieder warm, falls man es im Winter jetzt hört. Ja, gut, wer die Fotos von unseren Gesprächen bei Instagram oder Twitter sieht, der sieht ja auch, dass zumindest ich immer Tee trinke bei den Gesprächen. Rebecca, du trinkst eigentlich auch Tee.
Eigentlich auch. Ich hatte nur keine Zeit mehr einen zu machen.
Genau, bei unseren Gesprächen nicht, weil du brauchst auch immer fleißig auf. Ich bin ja meistens derjenige, der mit seinem Handy rumspielt. Das
ist natürlich für wichtige Social Media Aktionen.
Nee, aber vielen Dank, Olga. Das war ein gutes Gespräch. Und wir hoffen, dir hat es auch Spaß gemacht und du kommst nochmal wieder zu uns. Dann,
eine letzte Frage haben wir noch.
Die letzte Frage, die wir immer unseren Gästen stellen. Was hast du denn zuletzt gelesen? Das fragen die Gäste dann auch immer zurück, in welchem Zusammenhang.
Genau.
Du kannst sagen, was du möchtest. Eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht. Oder ein Roman. Ein Buch oder ein Roman. Also,
oder
genau.
Ein Sachbuch.
Ja.
Was du zuletzt gelesen hast, was fällt dir dazu ein?
Ich habe zuletzt von der Arbeit eine E-Mail gelesen, wo wir einen Text formulieren müssen für eine Studie, wo es auch um Islamfeindlichkeit im Jugendalter geht, bei der ich in Kooperation mit Duisburg-Essen beteiligt war und wo wir einen Einladungstext verfassen müssen für eine Veranstaltung. Also es geht immer weiter und weiter.
Du bist unser erster Gast, der tatsächlich mit einer E-Mail antwortet.
Ja.
Das heißt, das können wir gar nicht fragen, was wir sonst immer fragen. Und,
kannst du
Buch
empfehlen?
Also die E-Mail, die werden wir niemals einblick bekommen. Aber nee, dann nochmal viel Erfolg bei der Forschung und vielen Dank fürs Gespräch.
Ciao. Von mir auch ganz viel Erfolg. Dankeschön.